Wer hatte schon mal einen Bruch oder irgendwas anderes, wo man so mal ins Krankenhaus musste und sich irgendwie durchscannen lassen musste von diversen Maschinen? Sind schon einige, ne? So, moderne Medizintechnik ermöglicht, dass wir durch diverse Gerätschaften rausfinden können, was eigentlich mit dem Körper gerade los ist. Aber wie funktioniert das eigentlich? Dazu erzählt uns Holger Deinkoks ein bisschen was. Durch Medizinstudium ist er dafür gut qualifiziert, kommt aus dem Pott, macht hier normalerweise Zerrdinge. Vielen Dank.
Ja, willkommen. Ja, ich erzähle euch heute einmal ein bisschen was zur medizinischen Bildgebung. Das meiste davon ist irgendwie strahleninduziert. Für alle Personen, die irgendwie medizinische Bilder von Menschen nicht sehen mögen, sollten sich jetzt vielleicht den Raum verlassen. Was allerdings nicht enthalten sind, sind einfache Fotos von Menschen, egal ob irgendwie Kameras, die man in Menschen reinsteckt oder draufhält. Das ist trivial, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das funktioniert. Ja, das ist so die grobe Gliederung. Einmal so ein bisschen Allgemeines und dann eben gegliedert in Dinge mit Röntgenstrahlen. Wenn wir den Patienten selbst zum Strahlen bringen, Nuklearmedizinern gefällt dieser Trick, und Techniken, die gar nicht strahlen tatsächlich, da gab es in den letzten Jahrzehnten ja auch so ein paar Fortschritte. Ja, wie gerade schon angekündigt, also mein Name ist Deinkoks, die ein oder andere Entität hat mich wahrscheinlich schon mal im CERT-Kontext irgendwo gesehen, wahlweise auch irgendwie im Ruhrgebiet unterwegs, Chaosput assoziiert, habe jetzt vor einer Woche mein Studium abgeschlossen. Dankeschön. Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es da gerade auch nicht zu erzählen. Ja, die Wikipedia hat eine schöne Definition für Strahlung und bezeichnet einfach nur die Ausbreitung von Teilchen oder Wellen. Ist sehr vage gefasst, deckt aber eigentlich auch alles ab, was wir hier machen. Insbesondere relevant für uns sind hochenergetische Strahlen unter 10 Nanometer, entweder durch eine Röntgenquelle generiert, das machen die Radiologen klassischerweise, oder in der Nuklearmedizin mit Gammastrahlern. Die bringen wir halt irgendwie in den Körper ein und dann fassen wir das mit irgendeinem Detektor auf und haben hinterher ein schönes Bild davon. Was nicht strahlen würde, sind zum Beispiel eben Sonografie und MRT, das kommt dann am Ende, hat eben den Vorteil, dass es nicht strahlt. Das ist so einmal Überblick über das elektromagnetische Spektrum. Also wir sehen irgendwie, irgendwo hier ist der sichtbare Bereich, dann kommt so ein bisschen UV-Strahlung, wie wir von irgendwie Sonnenlicht und Bräunen kennen, und dann kommt irgendwie so bei 10 Kiloelektronenvolt die relevante Strahlenenergie, die wir so bildgebungsmäßig benutzen, und dann noch mit noch kürzerer Wellenlänge und Energie die Gammastrahlung, die wir halt in der Nuklearmedizin verwenden primär. Ja, auch schon direkt so ein paar Beispielbilder dazu, aber sehen wir gleich. Dann noch so ein Ding vorweg, einmal als Kontext, was ist eigentlich dieses Kontrastmittel? Irgendwie wird das in der Medizin ja doch irgendwie relativ oft genannt. Oder irgendwie Leute sagen, sie haben eine Kontrastmittelallergie. Das Problem ist, Kontrastmittel ist halt einfach nur wirklich eine Funktionsbeschreibung, komplett davon abhängig, von was für einem Verfahren wir gerade reden. Das ist zum Beispiel bei Röntgenuntersuchung irgendwas mit einer erhöhten Strahlendichte, also oder reduzierten auch theoretisch, und zum Beispiel oft jodhaltig. Die meisten Allergien referenzieren darauf. Dann gibt es beim MRT auch Kontrastmitteloptionen, das ist meistens gadolinium-basiert und wilde Quantenphysik-Dinge, die ich auch nicht wirklich erklären kann, wie die funktionieren. Das ist Ultraschall haben tatsächlich auch Kontrastmittel, relativ spezialisiert, aber eigentlich total trivial. Wir produzieren in irgendeiner Form so Mikroblasen, die irgendwo reinspritzen in der Regel, verhört eine Schallbrechung dann vor Ort und entsprechend haben wir auch da eine Kontrastanreicherung im Bild. Und dann sind wir auch schon beim Strahlenpart. Ich glaube, das kennen die meisten von euch. Das ist das klassische Röntgen. Kurzpunkt vorweg. Problem in der Medizin ist, dass wir ganz viele Verfahren haben, die eigentlich das gleiche Prinzip haben, aber irgendeine Fachrichtung meint so, aber wir untersuchen damit ein anderes Organ, deswegen kriegt es einen neuen Namen. Kann ich leider nicht alles abdecken. Also ich glaube, allein für Röntgenuntersuchungen finden wir wahrscheinlich eine Liste mit 50 Einträgen oder so, je nachdem, wer da gerade was bestrahlen möchte. Vorteile vom Röntgen sind, es ist auf jeden Fall relativ günstig, zumindest für eine radiologische Bildgebung und auch in den meisten Krankenhäusern verfügbar. Sogar ambulant geht das relativ niederschwellig. Es ist meistens relativ schnell und die Strahlenbelastung im Vergleich zu den meisten anderen radiologischen Verfahren ist auch sehr überschaubar tatsächlich. Nachteil, das ist ein reines Projektionsverfahren. Also wir sehen das hier schön an dem Bild. Die Strahlenquelle ist mehr oder weniger punktförmig, breitet sich dann so fächerförmig auf den Detektor nach unten aus. Und wir können halt nicht sagen, wo quasi die Dichte herkommt oder die Dichteabweichung im Bild, also auf welcher Ebene sie ist oder wie groß sie ist. Weil wir können das nur so grob ablenken von dem, was wir über die Anatomie wissen und wie groß es sein sollte. Aber deswegen ist es zum Beispiel relevant, ob in der Angabe von einem Bild, ob das von hinten oder belichtet wurde oder von vorne. Weil entsprechend die Proportionen sich verschieben können. Das ist zum Beispiel mal so ein Beispiel von einem Ellbogen. Oben links in der Ecke nochmal eingefügt von mir ist quasi so die Seitenmarkierung von dem Bild, was immer ganz praktisch ist, weil aus dem Bild alleine lässt sich das nicht zwangsweise zurückschließen. Klassiker in Medizin, auch hier ist viel aus Tradition, haben wir schon immer so gemacht, das sind Negativbilder. Das wäre technisch nicht mehr notwendig, aber es hat sich halt so eingebürgert und in aller Regel sind die auch spiegelverkehrt. Auch das war halt schon immer so. Machen wir weiter so. Und hier sehen wir auch ein schönes Beispiel, warum eigentlich halt eben durch das Projektionsverfahren eine Ebene in der Regel nicht ausreicht. Weil, sagen wir hier zum Beispiel diese Linie auf dem Knochen, das ist gerade eben, wie unten, nee, steht nicht drin, ist der Ellenbogen. In dem Fall durch die Markierung links definiert. Aber diese Linie, an welcher Stelle die zustande kommt, aus einem Bild kann man einfach nicht nachvollziehen. Dazu muss man dann quasi mental mit der zweiten Achse das dann rekonstruieren und sich zusammendenken, wo dann quasi die Schnittpunkte sind, wo diese Dichteanreichung herkommt, also die helleren Stellen an dem Stellen. Wie wir ja auch sehen, was ein Problem vom Röntgen ist, so Weichteile, ne, hier irgendwie so Bizeps oder Trizeps wahrscheinlich, können wir quasi gar nichts zu sagen wirklich. Da ist zwar irgendwie Weichteilschatten, aber viel mehr als Knochen können wir mit Röntgen nicht darstellen. Das gibt's auch in einer mobilen Form. Üblicherweise Durchleuchtung genannt. Gerät dazu ist der sogenannte C-Bogen in aller Regel. Den kann man halt irgendwie lustig durch die Gegend schieben, in Untersuchungsräume reinstellen, wenn man irgendwie mal durch so eine Hand durchgucken muss, aus irgendeinem Grund, weiß nicht, weil der eingegipst ist oder so, oder auch eben im Operationsbereich. Einmal gucken, dass die ganzen Schrauben, die die Chirurgen da reingebastelt haben, an richtiger Stelle sind. Ist ein ganz praktisches Gerät. Problem bei dem Ganzen ist, man kann damit sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft Bilder machen. Und die Strahlendosis kann dann relativ schnell akkumulieren. Die moderneren Geräte können auch direkt Videos machen und wenn man dann so Dauer durchleuchtet, so für 5 Minuten oder so, die Gesamtdosis ist schon eher unangenehm. Das gibt es dann auch noch in extrem fancy. Also benutze KUKA quasi mit so einem C-Bogen. Fest installiert, Videowände dazu, irgendwie um sich die Bilder anzugucken. Ist zum Beispiel so ein Beispiel aus einem typischen Herzkatheterlabor. Die machen das gleiche Prinzip. Du hast immer so einen C-Bogen, den kann man irgendwie in festen Winkeln um den Patienten rumfahren und sich dann immer wieder die Bilder angucken. Man gibt ein bisschen Kontrastmittel, zeigt sich die Gefäße wieder an und dann macht man das so lange, bis man sein Ziel erreicht hat. Das Sonderverfahren dazu ist die DSA. Das ist kurz für digitale Subtraktionsangiografie. Und für Informatiker, glaube ich, ein relativ naheliegendes Prinzip. Wir machen einmal ein Bild vorher ohne Kontrastmittel, machen ein Bild mit Kontrastmittel, ziehen das voneinander ab und was wir überleiben, ist eigentlich nur das Kontrastmittelsignal. In der Regel von den Gefäßen. Und das Ganze drumherum, was man so mit abbilden würde, wäre wie so Weichteile, irgendwie so Schatten vom Herz oder so, interessiert uns an der Stelle eh nicht. Also blendet man es direkt damit aus. Ja, ansonsten Angiografie ist aber nicht auf Röntgen beschränkt. Das kann man inzwischen auch mit allen möglichen Techniken machen. Aber klassischerweise ist es halt immer noch unter Durchleuchtung in einem Herzkatheterlabor. Ja, das haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gesehen, gehört oder erlebt. Der Computertomograph, kurz in der Regel CT, unter den Medizinern, insbesondere Notfallmedizinern, gerne auch Donut of Truth genannt. Er ist schnell, er gibt uns relativ gute Informationen über den Patienten, was wir gerade untersuchen wollen. Hat da ein paar Nachteile. Also großer Vorteil ist ein Schnittbildverfahren. Prinzipiell generiert das Gerät erstmal volumetrische Daten vom Patienten und dann kann man dem Computer sagen, wie wir das rekonstruieren wollen. In der Regel über definierte Ebenen, so irgendwie Längsschnitt, Querschnitt, wie auch immer man das haben möchte, für was auch immer man gerade wissen möchte. Vorteil ist, es ist sehr schnell. Es ist moderat teuer für ein radiologisches Verfahren. Und man kann relativ damit aussagen, gerade wenn man es jedenfalls mit Kontrastmittel assoziiert und dann quasi nochmal hervorhebt, was man wirklich sehen möchte, kriegt man da relativ schnell seine Diagnose im Zweifel oder Diagnosen ausgeschlossen. Problem, die Strahlenbelastung ist signifikant höher als beim modernen Röntgen. Also schwer zu pauschalisieren, aber so Faktor 100 kann man da problemlos rechnen. Je nach Verfahren sind wir auch durchaus bei Faktor 1000, da war jetzt ein normales Röntgenbild. Und das Prinzip ist auf der rechten Seite einmal illustriert. Wir haben auch wieder eine Strahlenquelle und auf der anderen Seite ist eine Reihe von Detektoren. Und jetzt rotieren wir das Ganze einmal um den Menschen rum und gleichzeitig schieben wir quasi den Patienten auf der anderen Achse durch und bilden damit einmal alles ab. Und da machen wir ein bisschen Computermagie und können daraus dann quasi volumetrische Daten errechnen, wo welche Dichte ist. Das Gerät dazu sieht links geschlossen so aus. Haben, glaube ich, die meisten schon mal gesehen. Das hier ist eine Kontrastmittelpumpe, die in hoher Geschwindigkeit Kontrastmittel in den Patienten reinpumpen kann. Und auf der anderen Seite ist das Ganze einmal nackt. Hier wieder die Strahlenquelle, da die Detektoren. Das Ganze rotiert im Kreis. Und wir machen Bilder von den Patienten. Der Techniker denkt sich mal, wie machen wir das denn mechanisch? Schleifkontakte. Schleifkontakte aus der Hölle. Man hat auch mal überlegt, das als Solid-State-Gerät zu bauen. Also einfach mehr Strahlenquellen, mehr Detektoren, muss sich nichts mehr drehen. Hat man aber einfach verworfen, weil es zu teuer ist. Dann doch lieber weiter drehen. Wenn ihr mal irgendwie beeindruckt gucken wollt, YouTube hat auch Videos davon, wenn die sich nackig drehen. Das ist schon ein bisschen gruselig. Dann einmal auch dazu Beispielbilder. Auf der linken Seite sehen wir quasi einmal so eine Übersichtsaufnahme. Die kann das CT natürlich auch direkt mit berechnen. Das ist quasi Äquivalent zu einem normalen Röntgenbild. In rot markiert einmal die Schicht, die wir auf der rechten Seite sehen. Und dann sehen wir jetzt hier quasi einmal so einen Querschnitt durch den Brustkorb. Hier unten ist die Liege, auf der der Patient liegt. Wirbelsäule, Lungengefäße und hier ist einmal das Herz. So richtig viel dazu können wir jetzt aber auch nicht sagen. Vorteil ist, die Bandbreite vom CT ist relativ groß, was die Dichte angeht. Und dann kann man, der Mediziner redet vom Fenster, sich quasi einzelne Dichtebereiche angucken, vom Wertebereich, um das besser beurteilen zu können. Also in diesem Ausschnitt zum Beispiel von der Lunge können wir jetzt nicht besonders viel sagen. Wir können aber quasi unser Fenster anders wählen und dann von der Dichte her mehr das Lungengewebe quasi darstellen. So, das sind eigentlich auch schon so die klassischen radiologischen Verfahren, die in der Regel angewandt werden. Dann haben wir noch nuklearmedizinische Verfahren. Die Nuklearmedizin hat die Besonderheit, dass sie in der Lage ist und es ihr erlaubt wird, strahlende Material in Menschen einzubringen. Das sind in der Regel Tracer, die halt eben leicht radioaktiv strahlen, in der Regel Gammastrahlung. Und dann machen eigentlich das gleiche Bild wie auch gerade auch. Wir brauchen nur keine externe Strahlenquelle mehr. Wir nehmen eine Gammakamera, positionieren die irgendwie über den Patienten, machen da Bilder draus. Das geht eindimensional, zum Beispiel in der klassischen Szintigraphie. Also auf der rechten Seite sehen wir zum Beispiel ein Bild einfach von unserer Knochenszintigraphie. Da geben wir ein radioaktives Mittel, was sich halt im Knochen anreichert und können dann nachvollziehen, wo das quasi auftritt. In dem Beispielbild sehen wir zum Beispiel hier, ne, dieser Knubbel im Gesicht, sollte der wahrscheinlich nicht sein. Was das ist, können wir aber aus dem Bild nicht sagen. Gesundheitlich relativ unbedenklich, die Stoffe sind alle nur schwach radioaktiv mit einer relativ kurzen Halbwertszeit. Vielleicht nicht unbedingt mit Schwangeren kuscheln direkt nach der Untersuchung, aber grundsätzlich ist das vertretbar. Auch das können wir natürlich motorisieren. Also wir nehmen wieder unsere Gammakamera oder mehrere davon, packen die wieder in so ein rotierendes Etwas und wackeln damit um den Patienten rum. Kriegen dann auch wieder daraus volumetrische Daten. Puh, ja, Bilder passieren. Nichts besonders Spannendes eigentlich. Habe jetzt auch kein gutes Beispiel, wofür man das regelhaft einsetzen würde. Und dann das absolute Highlight der Nuklearmedizin auch schon, das PET-CT. Eigentlich ist das ein anderes Untersuchungsverfahren, das isoliert die Position-Emissionstomographie. Und das ist wildester Voodoo, wie quasi rechts abgebildet. Wir geben dem Patienten ausnahmsweise keinen Gammastrahler, sondern einen Beta-Strahler. Das heißt, das Ding zerfällt mit einer gewissen Halbwertszeit. Ein Antiteilchen, ein Positron wird ausgegeben an der Stelle. Kollidiert nach wenigsten Strecken quasi mit irgendeinem Nicht-Antiteilchen und setzt zwei Photonen frei. Das Besondere an diesen Photonen ist, die gehen in 180 Grad auseinander. Und wenn wir jetzt so einen Ringdetektor haben und dann nach Korrelationen gucken, können wir quasi sagen, an welcher Stelle auf dieser Achse im Kreis der Zerfall war. Und wenn wir irgendwie so ein paar Millionen Zerfälle zusammen haben und ein bisschen Computermagie machen, können wir daraus so Hotspots zusammenrechnen aus der Substanz, die wir uns gerade dargestellt haben. Hat man aber leider festgestellt, so richtig aussagekräftig ist das ja nicht, weil wir haben ja keine Referenz zum restlichen Körper, der drum ist. Deswegen kam man auf die Idee, aber wenn wir eh einen Ring brauchen, nehmen wir doch einen anderen Ring. Also entweder ein CT oder ein MRT, bauen das so hintereinander dran. Und dann nehmen wir einfach die Bilder von beiden, machen da so ein bisschen Magie und haben dann so Fusionsbilder. Problem an dem ganzen Spaß, es ist unfassbar teuer. Verfügbarkeit ist schwierig. Und man braucht halt irgendwie auch so eine Radiopharmazie, die diese radioaktiven Tracer herstellt. Die haben ja offensichtlich eine Halbwertszeit, also braucht man davon am Start sehr, sehr viel, damit beim Patienten noch was ankommt, wenn man die durch halb Deutschland fahren muss oder so. Alles nicht so ganz trivial. Aber ist möglich und gerade im Tumor-Staging ist das zum Beispiel ein extrem beliebtes Verfahren, weil wenn man bestimmte Marker hat, die man für diesen Tumor quasi spritzen kann und dort gezielt anreichern, kann man relativ gut sagen, so, das sollte da nicht sein. Ja, einmal auch als Beispiel, das Gerät wirkt, ob das jetzt ein CT ist, ein PET-CT oder ein MRT, ja, MRT wäre wahrscheinlich enger, aber so richtig können wir das nicht sagen. Auf der rechten Seite einmal so ein Beispielbild. PET-CT übrigens eine der wenigen Ausnahmen, wo 3D-Rekonstruktionen tatsächlich relativ üblich sind. So, also CT und MRT könnte man auch 3D rekonstruieren, faktisch wird in der Praxis nicht gemacht. Und dann sehen wir eben hier das Fusionsbild. Ne, grau die Knochenanatomie im Wesentlichen und das Herz kommt aus dem CT. Und diese rosa Überlagerung sind die PET-Daten. Gegeben wurde an der Stelle die Fluordesoxyglucose, die reichert sich halt im Muskelgewebe primär an und wird da verstoffwechselt, deswegen sehen wir halt gerade hier die Muskulatur besonders hervorgehoben. Gibt da aber auch wilde andere Tracer für, keine Ahnung, Prostatakarzinome, Pankreas. Da ist relativ viel Forschung gerade am Start und die Nuklearmediziner haben festgestellt, dass wir unsere Tracer quasi an jedes Molekül koppeln können und haben da relativ viel Spaß. Problem sehen wir aber in den ganzen auch. Es gibt so ein paar Dinge, die sehr, sehr viel anreichern. Das ist klassischerweise das Herz, aber auch das Gehirn. Also einen Gehirntumor würden wir mit FDG zum Beispiel definitiv nicht sehen können, weil das Gehirn eh leuchtet wie eine Lampterne. Das ist ja. Und dann sind wir auch schon beim Part mit, wir strahlen gar nichts mehr. Das MRT. Haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Langes Wort dafür ist Magnetresonanztomographie. Und der gepflegte Mediziner sagt vielleicht auch was Dubstep-Donut dazu. Wer jemals durch so ein Ding durchgerollt ist, weiß auch warum. Es ist laut. Es ist laut und es macht komische Musik. Prinzip ist relativ, naja, ist eigentlich auch schon wieder Quantenphysik. Wir haben einen sehr, sehr starken Magneten, den wir um den Patienten rumgebauen. In der Regel ist das ein Supraleiter mit einer Feldstärke so 1,5-3 Tesla, gegenwärtiger technischer Stand. Das ist ein statisches Magnetfeld, der quasi den Spin der ganzen Wasserstoffelektronen im Körper gleich ausrichtet. Und dazu kommt dann eine kleinere Spule, die dann dynamisch Signale drauf moduliert, den Spin wieder aus dieser Achse rauskippt, die Wasserstoffelektronen einnehmen. Und dann misst man quasi, mit welcher Geschwindigkeit das wieder zurückfällt, sobald man diesen Magnet ausmacht. Ist extrem viel Software tatsächlich. Also diese ganzen FMRT, also Funktionsdiagnostik vom Gehirn, habt ihr wahrscheinlich mal mitbekommen. Da gab es von einer längeren Zeit mal so eine tolle Studie, wo sie einen toten Lachs durch so eine FMRT durchgeschoben haben und der Computer meinte so, ja, der Lachs denkt, keine Ahnung, an Oliven oder so. Wenn man die Signalschwelle halt hoch genug dreht, kriegt man da halt auch überall ein Signal im Zweifel. Problem von dem Ganzen, es ist richtig schweineteuer. Die Geräte sind groß, die Geräte sind schwer, sie brauchen viel Strom. Den supraleitenden Magneten müssen wir in der Regel irgendwie mit Helium runterkühlen, was auch unangenehme Konsequenzen hat. Medizintechnik ist auch ein Problem. Ein starkes Magnetfeld bedeutet, es zieht alles an, was magnetisch ist. Sauerstoffflaschen, keine Ahnung, normales Patientenbett, Brillen, Kugelschreiber, alles willst du in diesem Raum nicht drin haben, weil das mitunter sehr schnell beschleunigt und irgendwo dann durch den Raum fliegt und oder das Patient oder Gerät beschädigt. Rausfallen tun auch hier wieder volumetrische Daten. Also wir können das eigentlich auch wieder beliebig rekonstruieren an Datensatz, was wir haben möchten. Aber auch hier 3D-Rekonstruktionen haben sich nicht wirklich etabliert bisher. Das sind in der Regel auch alle Schnittbilder, die man auf irgendeine Achse rekonstruiert. Gerät sieht dann zum Beispiel so aus. Der eine oder andere wird sich denken, ja, sieht ja irgendwie auch wieder aus wie so ein CT. Lässt sich im Zweifel auch von außen schlecht unterscheiden. Was relativ charakteristisch ist für so ein MRT ist, das Loch ist deutlich enger. Weil wir versuchen, mit dieser Spule möglichst nah an den Menschen ranzukommen, für ein möglichst gutes Signal. Für Klaustrophobiker in der Regel nicht so die angenehme Untersuchung. Es gibt aber tatsächlich auch Bauarten, die offener sind, dass das ein bisschen angenehmer ist. Nichtsdestotrotz leidet halt auch die Bildqualität drunter. Was man hier tatsächlich so auch sieht, ist so eine Enhancer-Spule für den Kopf. Also normalerweise würde man mit der gleichen Modulationsspule, die dieses Signal aufmoduliert, auch dann den Rückfall quasi aufnehmen. Aber es kann auch mit einer externen Spule quasi noch näher am Patienten messen für ein noch besseres Signal am Ende. Und einmal zwei Beispielbilder, das bin tatsächlich sogar ich selbst. Ich glaube, so die grobe Orientierung kriegen die meisten gerade hin. Das ist einmal irgendwie so ein Längsschnitt durch den Menschen. Hier oben sehen wir so ein bisschen Gehirn, Kleinhirn, üblicherweise als Stammhirn bezeichnet, Rückenmark. Was halt auffällt, so Knochen sehen wir im Vergleich gar nicht so gut. Also MRT ist so die klassische Weichteiluntersuchung. Da haben wir einen guten Kontrast, da sehen wir, was Sache ist. Knochen eher nicht. Und das Ganze auch nochmal irgendwie auf einer anderen Achse rekonstruiert, aus einer anderen Serie. Das ist einmal quasi mein Herz mit den Blutgefäßen, die sich da so verteilen und oder reingehen. Auch hier, also eigentlich beim Röntgen würden wir jetzt erwarten, dass wir irgendwie hier Rippen sehen und irgendwie so hier Schulter und so. Sehen wir hier alles nicht wirklich. Dafür sehen wir dann so Dinge wie irgendwie hier so den subkutanen Fettmantel unter der Haut. Ja, den würden wir im Röntgen nicht wirklich wahrnehmen können. Und dann eine Untersuchungstechnik, die definitiv gerade sehr, sehr viel Fortschritt erfährt. Das ist das Ultraschall oder Sonographie. Wie der Name schon sagt, bewegen wir uns da jetzt eher mit Schall. Und irgendwie hat sich bisher herausgestellt, zumindest laut Studienlage, ist es nicht schädlich. In der Regel so ab Frequenzen von 2 MHz. Problem beim Ultraschall an der Stelle ist, mehr Frequenz macht bessere Auflösung. Ich glaube, das können sich die meisten vorstellen. Na, also mehr Frequenz, kleinere Wellenlänge. Problem ist, die Eingriffsdringtiefe ins Gewebe wird halt auch immer schlechter. Und da muss man sich halt irgendwann unterscheiden, will ich mehr als 15 mm Tiefe im Gewebe sehen können, von wo auch immer ich den Schallkopf drauf habe, oder möchte ich vielleicht auch sehen, was da drunter kommt und muss dafür ein etwas schlechteres Bild in Kauf nehmen. Sonographie ist im Vergleich zu allen anderen Verfahren, die wir jetzt gerade gesehen haben, unschlagbar günstig. Also die einfachen Point-of-Care-Devices, die inzwischen halt mit so einem Smartphone oder irgendwie Tablet funktionieren, keine Ahnung, so 5.000 bis 10.000 kann man irgendwie grob rechnen aktuell. Und die, ich sag mal, voll ausgewachsenen Ultraschallgeräte in der Arztpraxis oder in einem Krankenhaus, vielleicht noch sechsstellig, aber dann ist da auch echt Ende. Und da fangen die meisten anderen Untersuchungsmethoden eigentlich erst an, die wir gerade gesehen haben. Problem von dem Ganzen ist, dadurch, dass wir nicht so einen wirklich definierten Datensatz haben, ist das relativ untersucherabhängig. Also der Untersucher muss ungefähr wissen, wie er sich gerade anatomisch orientiert. Und das Bild auch auswerten können, weil die reine Aufzeichnung kann man zwar in den meisten Geräten machen, aber ist auch gar nicht so aussagekräftig. Deswegen sind auch Metadaten durchaus relevant. Also wo war dieser Schallkopf gerade auf dem Menschen positioniert, in welchem Winkel? Optimalerweise auch irgendwie so mit Messmarkern, so für welcher Abstand ist das hier gerade, weil das so aus dem Daumen abschätzen ist auch immer ein bisschen schwierig. Anderes Problem ist, wir haben halt relativ viele Artefakte, weil wir halt irgendwie mit Schall arbeiten. Und dann doppelt sich irgendwo auf einmal ein Objekt. Und wenn man nicht weiß, dass das einfach ein Artefakt ist oder irgendwie auch Luftblasen. Luftblasen ist total gut, weil irgendwie der Schall meint, so, da will ich einfach gar nicht mehr durch und zurück zum Schallkopf. Es gibt also in den letzten Jahren da auch relativ viele Ideen, das Ganze kleiner zu kriegen. Zum Beispiel im Rahmen des EBUS. EBUS ist ein relativ triviales Akronym für endobronchialer Ultraschall. Also ein sehr, sehr, sehr kleiner Schallkopf, den wir dann quasi durch die Luftröhre bis in die Lunge einführen und dann vor Ort da einen Ultraschall von innen machen können. Dann sind wir wieder bei einem Punkt, sehr hohe Frequenz, sehr geringe Eindringtiefe, aber es ist egal, wenn wir direkt neben dem gesuchten Tumor sind zum Beispiel. Und ja, beliebtes Stichwort dann stellt es auch die Echokardiographie. Das ist auch nur ein anderes Wort für Ultraschall. Ne, wo die Kardiologen haben da irgendwie, ne, wir haben hier dieses Untersuchungsverfahren, aber wir benennen es anders. Ja, dann auch dazu natürlich zwei Beispielbilder. Ich glaube, das linke erkennen die meisten. Das ist halt irgendwie so ein Embryo, ich glaube so 14. Woche oder so, durch die Bauchdecke einmal aufgenommen. Ja, und ist halt der Kopf. Vorteil von so einem Embryo ist halt, dass das Gehirn noch relativ weich ist, oder der Schädel und der Knochen noch nicht hart. Deswegen gehen die Schallwellen dann gut durch und wir können auch das Gehirn so ein bisschen sehen. Und auf der rechten Seite sehen wir ein gutes Beispiel dafür, warum Metadaten da durchaus relevant sind. Jemand eine Idee, was das ist? Auch der Mediziner in der zweiten Reihe schüttelt den Kopf. Ohne Kontext ist so ein Bild leider völlig aussagelos. Das ist tatsächlich eine Milz. Na, da hat einmal so jemand hier einen Durchmesser reingemessen, das ist irgendwie so 10 cm lang, das Ding. Aber wenn man nicht weiß, was es ist und nicht selbst untersucht hat, kann man dazu leider eben gar nichts sagen. Und Spezialität vom Ultraschall ist dann auch die Dopplersonografie. Ich glaube, den Doppler-Effekt haben die meisten schon mal gehört. Ne? Irgendwie so Frequenzveränderungen durch Bewegung. Und dann machen wir das halt irgendwie in der Medizin, dass wir uns das entweder als Ton da geben, diese Frequenzmodulation, oder eben bevorzugt irgendwie zunehmend auch als farbliche Darstellung. Und nehmen dann so ein typisches Farbschema, irgendwie wie rot läuft auf den Schallkopf quasi zu und blau davon weg. Und sehen das dann auch hier einmal illustriert. Und das ist einmal eine große Vene, die läuft halt gerade vom Schallkopf weg, deswegen wird die blau eingefärbt durch die Dopplerbildgebung und die Frequenzverschiebung. Und hier sehen wir auch direkt nochmal so ein Artefaktbeispiel. Das ist das gleiche Gefäß tatsächlich. Das wird einmal durch ein Artefakt in der Bildgebung gespiegelt und liegt zweimal nebeneinander. Also wird zumindest zweimal so dargestellt. In der Realität ist das halt nur eins von beiden. Welches davon das echte ist, von der Lage her. Ja. Und damit sind wir, glaube ich, auch einmal so im Groben durch. Wenn noch jemand Fragen hat, E-Mail-Adresse steht dort. Ich bin ansonsten auch auf den meisten Chaos-Veranstaltungen irgendwie präsent, meistens im CERT oder in der Umgebung, aber auch sonst anzutreffen. Und ich glaube, wir haben noch gut Zeit für Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Wir haben tatsächlich noch einiges an Zeit, nämlich eine halbe Stunde. Also, irgendwelche Fragen? Auch wenn das alles sehr viel war, aber ich fand es sehr übersichtlich.
Diese MRT-Geräte sind ja immer so fehleranfällig. Also, zumindest habe ich mittlerweile relativ viele MRTs gehabt und meistens ist irgendwie mindestens ein Gerät ausgefallen. Warum ist das der Fall?
Es sind halt wirklich hochkomplexe Maschinen. Also so ein Ding ist auch richtig teuer. Also 1 Million ist überhaupt gar kein Problem. Die Wartungstechniker kommen regelmäßig, aber also kann man sich auch vorstellen, so eine Maschine mit einem Magnetfeld irgendwie von 1,5 bis 3 Tesla oder so, da ist nicht viel magnetisch drin, aber es leidet trotzdem alles. Und entsprechend sind die halt entsprechend auch fehleranfällig. Komplexität macht halt Fehler.
Bei den Ultraschallgeräten, wenn man da die Bilder anguckt, wo ist da die Sonde, wo man irgendwie reinleuchtet und oder?
Genau. Per Konvention ist eigentlich die Sonde immer oben. Also hier wäre quasi der Schallkopf, den man irgendwie an den Patienten dranhält. Also in dem Fall so quasi hier irgendwo. Und dann geht das hier in die Tiefe rein und dann wird es irgendwann. Also, Berechnung folgt über Laufzeitunterschiede quasi vom Schallsignal und wird dann zum Bild rekonstruiert. Aber Schallkopf ist hier, das ist maximal weit weg vom Schallkopf und normalerweise würde hier irgendwie am rechten Rand noch eine Skala sein, dass man so eine Idee hat, wie tief das alles ist.
Weitere Fragen?
Der Einwurf ist berechtigt, weil verschiedene Leute verschiedene Verfahren etabliert haben. Die Kardiologen machen es komplett andersrum.
Ja, auch zum Ultraschall. Wenn ich mir vorstelle, dass ich halt so einen Schallimpuls da aussende und der wird irgendwie reflektiert, wie unterscheidet man, aus welcher Richtung der zur Sonde kommt, anstatt einfach auf einer Linie?
Wir hoffen einfach darauf, dass es eine Linie ist. Da kommen diese ganzen Artefakte her. Immer wenn das nämlich keine Linie ist, sondern so ein bisschen kreuz und quer abprallt und dann irgendwann zurückkommt oder auch gar nicht, muss halt das Gerät irgendwas daraus rechnen und kann nur annehmen, dass das aus der Linie wieder zurückgekommen ist.
Bei dem MRT hast du vorhin so ein Bild gezeigt von diesem quasi Deckel, der noch um den Kopf drumherum kommt. Ist das quasi einfach, habe ich es richtig verstanden, dass das eine zweite Empfangsantenne ist, die dann näher an den Kopf rankommt?
Ja, genau. Das ist hier diesen Käfig. Musst du dir vorstellen, da kommt der Patient, also in der Regel kann man den abmachen von diesem Tisch. Dann legt sich der Patient da drauf, dann kommt dieser Käfig quasi über den Kopf wieder zu. Macht die Erfahrung nicht weniger klaustrophobisch.
Beeinflusst das nicht auch, dass die Felder, die von der Röhre gesendet werden?
Ja, selbstverständlich. Das hat alles Übersprechungseffekte in alle Richtungen. Deswegen ist da extrem viel Magie am Start, um das rauszurechnen.
Der Code ist wahnsinnig kompliziert dahinter.
Nicht meine Expertise, aber wir haben da jemanden im CERT, der das irgendwie lange Jahre als Doktorand ausgiebig bespielt hat. Also vielleicht können wir den für einen Vortrag irgendwie beim nächsten Event oder so überreden.
Das wäre cool. Danke.
Weitere Fragen?
Gar keine Bilder mehr macht, sondern mit Machine Learning Algorithmen die Bilder aus anderen berechnet. Also sich jetzt beim Kernspin, um Untersuchungszeit zu sparen, aus einem T1, T2 irgendeinen Spin berechnet oder sowas?
Keine Ahnung, ich bin kein Radiologe. Also das Problem bei den ganzen Machine Learning Algorithmen ist ja, dass man nie so genau weiß, ob das wirklich ein Signal gerade verstärkt, was wirklich da ist, oder sich einfach gerade eins ausdenkt. Schwierig. Aber wird gemacht tatsächlich an vielen Stellen.
Ja. Danke. Bei den kombinierten Aufgaben, als Aufnahmen, als FDG-Aufnahmen, wo dann Kontrastmittel mit einer anderen Technik kombiniert wird, was sind so typische Einsatzbereiche, wo man wirklich sagt, ich brauche eine kombinierte Aufgabe, Aufnahme und kann es halt einfach einzeln nebeneinander bewerten?
Meinst du jetzt das PET zum Beispiel? Oder?
Genau, die Folie habe ich gemeint, dass ich gesagt, da reichert sich das Verfahren den Muskeln an. Was sind so typische Einsatzgebiete, wo ich sage, da mache ich so eine Aufnahme, da bringt mir die mehr?
Mit FDG zum Beispiel Herzmuskeluntersuchungen werden durchaus gemacht. Um einfach zu gucken, wie da quasi der Glukoseaufnahme ist oder Verstoffwechsel. Und auch generell Tumore haben die Eigenschaft, dass sie halt erhöhten Stoffwechsel haben. Deswegen wachsen sie schneller als das Gewebe um sie rum, unter anderem. Und das können wir halt auch darstellen. Dann würde, weiß nicht, hier irgendwo vielleicht auf einmal was leuchten. Und als Radiologe oder Nuklearmediziner weißt du halt, eigentlich sollte da nichts leuchten. Warum ist da dieser Hotspot? Und eben die Fusionsbildgebung aus dem PET-Signal und dem anderen bildgebenden Signal, die brauchst du einfach zur Orientierung. Weil wenn hier nur so ein roter Knüppel irgendwo leuchten würde, ohne dass du weißt, dass irgendwie die Rippe daneben ist, keine Ahnung, was das ist, ne?
Okay. Ich habe eine Frage dazu. Einmal, wie werden diese strahlende Substanz zugeführt, dass das überhaupt verstoffwechselt wird? Und wie lange muss man dann warten, also wie lange braucht es, bis das verstoffwechselt wird und sich im ganzen Körper verteilt hat, damit man so ein Bild bekommt?
Es wird dich überraschen, die Antwort ist, kommt drauf an. Das habe ich nicht gedacht. Nein. Standard für die meisten Kontrastmitteluntersuchungen ist einfach die intravenöse Gabe. Also irgendjemand bastelt dir so einen Zugang in den Arm und dann wird sich das gespritzt. Die nuklearmedizinischen Untersuchungen, die brauchen relativ viel zeitlichen Abstand. Also ich sag mal so eine halbe Stunde, bis sich das im Körper grob verteilt hat und dann wird man die erste Aufnahme machen. Was man machen kann, sind aber auch dynamische Untersuchungen. Also man spritzt dir das zum Beispiel, dann wartet man irgendwie eine halbe Stunde und dann macht man nochmal eine halbe Stunde später ein Bild und kann auch im Verlauf gucken, wie sich das anreichert oder verstoffwechselt wird. Beantwortet das grob deine Frage oder?
Und dann, ich hätte noch eine Frage eben zu den Untersuchungen mit radioaktiven Stoffen. Vielleicht mal so einfach persönlicher Erfahrungsbericht. Hattet ihr da mal Probleme mit irgendwie Kontamination oder so? Weil das wird ja auch alles irgendwie mehr oder weniger unkontrolliert von den Patienten wieder ausgeschieden.
Jein. Also die Strahlenklinik deiner Wahl hat in der Regel irgendwo so einen Bunker tatsächlich, wo die Geräte und die Patienten stehen, wenn sie untersucht werden. Je nach Untersuchung kommt es halt drauf an. Also manchmal werden die auch wirklich quasi einkaserniert. Und dann musst du halt irgendwie so einen Tag da irgendwie warten, bis da die Halbwertszeit so lang verfallen ist, das Nuklid so weit zerfallen ist, dass es quasi unbedenklich ist. Bei den meisten Untersuchungen hast du aber so eine kurze Halbwertszeit, sobald der Patient quasi die Praxis verlässt, ist das überschaubares Strahlenrisiko für die Umgebung. Also du würdest es wahrscheinlich mit dem Geigerzähler messen können, wenn jemand in der U-Bahn sitzt nach so einer Schilddrüsenszintigraphie oder so. Aber es wird dich wahrscheinlich nicht umbringen. Den Patienten auch nicht. Also die übliche Empfehlung bei sowas ist halt irgendwie so Abstand zu Schwangeren und Kindern halten, weil die halt eben erhöhtes Risiko haben und dann entsprechend auch Konsequenzen davon tragen könnten, aber...
Gibt es weitere Fragen?
Also solche Bildgebungsverfahren werden ja auch zur Sicherheitskontrolle eingesetzt, zum Beispiel am Flughafen. Wie funktionieren diese? Also vielleicht auch, es soll ja neue Geräte geben, bei denen man elektronische Geräte nicht herausnehmen muss und die auch Wasser untersuchen können. Kann ich dir
sagen. Das ist nicht mein Department.
Okay. Also, tut mir leid. Ja, ist auch ein anderer Bereich.
Die MRTs machen ja diese Sounds. Ist das irgendwie vermeidbar? Wird daran gearbeitet oder ist das unvermeidlich quasi?
Jein. Also die Sounds sind ja einfach ein Nebeneffekt von dieser magnetischen Feldern, die da in hoher Frequenz sich auf- und abbauen, und das hat halt Einfluss auf alles und leidet halt auch ein bisschen. Es gibt tatsächlich gerade so eine Bewegung, die sich denken, so eigentlich kann man das mal irgendwie auch neu denken. Warum brauchen wir überhaupt diese hohen Feldstärken? Ist ja alles total unpraktisch. Und einfach, wenn wir die Detektoren quasi hochdrehen, ein bisschen KI da drauf werfen, dann geht das doch auch bestimmt mit viel weniger Feldstärke. Und es gibt irgendwie so ein US-Startup, die haben irgendwie so ein Ding entwickelt, das ist so groß wie so eine Mülltonne, kann man durch die Gegend schieben, passt ein Patientenkopf zumindest rein. Aber es ist deutlich niederschwelliger als so ein großes Gerät, braucht irgendwie auch nur eine Steckdose. Da gibt es gerade Entwicklungen, aber ist halt noch nicht etabliert. Also es gibt auch noch ganz viele andere wilde Verfahren irgendwie, aber ich habe jetzt nur das abgebildet, was in der klinischen Realität mehr oder weniger Alltag ist.
Du hast eben gesagt, dass es bei dem Kontrastmittel manchmal auch zu Allergien kommt. Wie finde ich denn raus, dass ein Patient eine Allergie hat, bevor ich das Medikament, das Kontrastmittel spritze? Er
sagt es dir, optimalerweise. Das weißt du vorher, also das Problem ist, du musst es halt ausprobieren und guckst, was passiert. Es sollte nichts passieren, aber irgendwann gibt es eventuell mal eine Allergie und optimalerweise merkt sich das der Patient, kriegt einen Ausweis dafür und trägt das immer mit sich rum. Und sobald jemand ein Bild von ihm machen möchte, sagt er, ich hatte da mal eine Allergie, wie auch immer Reaktion drauf. Wir sollten gucken, dass es vielleicht anders geht.
Das heißt aber auch, aus Patientensicht gibt es diesen frustrierenden Erstmoment, wo ich denke, ich habe keine Allergie, dann wird mir das gespritzt und ich kriege eine allergische Reaktion.
Genau,
und dann bin ich schlau.
Wie bei den meisten Allergien gibt es irgendwann einen frustrierenden Erstmoment und du musst feststellen, ich habe da vielleicht was. Das lässt sich vorher nicht abklären.
Ja, dann direkt dazu. Gibt es denn so eine breite Auswahl an Kontrastmitteln, dass man dann problemlos einfach ein neues nehmen kann, wo der Patient nicht drauf allergisch ist? Oder muss man dann solche bildgebenden Verfahren ohne Kontrastmittel durchführen? Würde das auch funktionieren?
Kommt halt immer drauf an. Also
ach so, natürlich.
Der klinische Abverlauf ist in der Regel, ne? Also irgendein Mediziner denkt sich im Krankenhaus, keine Ahnung, ich möchte XY rausfinden und geht dann zum Radiologen oder schreibt ihm einen Fax oder was auch immer und sagt so, lieber Radiologe, ich hätte gerne ein CT, weil ich möchte das und das rausfinden. Und dann sagt der Radiologe so, ich habe mit dem Patienten gesprochen, der sagt, ich habe eine Kontrastmittelallergie. Und je nachdem, wie motiviert der Kollege ist, sagt der Helfer so, aber um das und das rauszufinden, könnten wir auch, keine Ahnung, MRT machen. Und wir haben sogar morgen eins frei oder so und könnten da eben das einmal auf dem MRT fahren. Oder auch sagen so, ja, aber das könnten wir wahrscheinlich auch ohne Kontrastmittel rausfinden. Und dann machst du ohne Kontrastmittel. Und ja, es gibt auch Auswahl an Kontrastmitteln, die ist aber je nach Verfahren durchaus überschaubar. Fairerweise muss man auch sagen, die modernen Kontrastmittel sind nicht mehr so allergen, wie was wir vor 10, 20 Jahren benutzt haben.
Dankeschön. Mich würde tatsächlich der rechtlich-regulatorische Rahmen nochmal interessieren für den Betrieb von radiologischen Bildgebungsverfahren, die werden ja tatsächlich nicht nur in der Medizin, sondern auch in technischen Anwendungen benutzt. Ganz simpel formuliert, durch wie viele Ringe muss ich springen, um ein Röntgengerät zum Beispiel zur PCB-Diagnose betreiben zu können? Nicht in meinem Keller, aber vielleicht.
Kommt drauf an. Regeln tut das Strahlenschutzgesetz für alles. Diese meisten Geräte, die nicht medizinisch eingesetzt werden, sondern eben für PCBs oder weiß der Henker irgendwie Materialkontrolle, haben den Vorteil, dass sie geschlossen sind. Und dann hast du halt irgendwie eine Strahlenquelle, irgendwie, weiß nicht, drei Schließdetektoren und eine dicke Bleiwand drumherum, die kannst du auch bei dir im Keller betreiben. Ein Problem ist, was wir ja gerade in der Medizin haben, dass die meisten Geräte davon offen sind und wenn die betrieben werden, leuchtet halt der ganze Raum. Und das ist halt unangenehm für alle anderen, die im Raum sind, deswegen haben wir da Strahlenschutzbereiche.
Gibt es weitere Fragen?
Gibt es irgendwelche Leute, die, oder gibt es irgendwo im Internet Beispieldaten, zum Beispiel von dem MRT, die man sich angucken könnte?
Tatsächlich, die englische Wikipedia ist reichhaltig, wie ich feststellen musste, an Beispieldaten setzen. Also CT, MRT, Ultraschall, irgendwie Videoaufnahmen, alles vorhanden, kann man da tagelang durchscrollen, wenn man möchte. Ja.
Und das sind dann aber Bilder, oder? Also fällt insbesondere beim MRT, fallen da auch Bilder raus oder bewertet man die Daten nochmal so anders aus?
In erster Linie fallen da volumetrische Informationen raus, die das Gerät intern nur bearbeitet und auch in der Regel gar nicht archiviert werden und die werden dann runtergerechnet eben auf so Bildserien.
Wenn das jetzt der Überblick ist von allen Geräten, von allen Methoden, die benutzt werden, dann hat sich diese digitale Volumentomographie wohl nicht durchgesetzt.
Nicht in der Breite bisher, auf jeden Fall.
Ich bin mal in den zweifelhaften Genuss eines Schädel-MRTs gekommen. Wie bekomme ich das Ding denn jetzt auf einen 3D-Drucker? Hast du damit Erfahrung?
Also wenn du ganz viel Glück hast, hat irgendjemand einen 3D-Datensatz aus dem Ding generiert und nicht nur die Schnittbilder exportiert. Primäre Anlaufstelle ist auf jeden Fall quasi dann den durchführenden Radiologen einmal, um die Daten zu bitten. Es gibt auch Software, die das quasi wieder rekonstruieren kann. Das Problem ist, dass du die Schichtdicke variiert. Also wenn man so eine Serie fahren möchte, kann man natürlich auch sagen, ne, keine Ahnung, wir wollen irgendwie so alle 10 Zentimeter irgendwie so eine Schicht haben und wenn du dann irgendwie nur so 5 Schichten von deinem Gehirn hast, ist das von der Auflösung her ein bisschen doof. Wenn der Radiologe motiviert war und irgendwie so 100, 200 Bilder von deinem Kopf gefahren hat, dann kann man das auch gut wieder zurückrekonstruieren. Einfach googeln, gibt es tatsächlich Software für.
Weitere Fragen? Ah, hier vorne.
Ja, direkt eine Folgefrage dazu. Ist es üblich, dass man sich irgendwie 3D-Modelle mal macht, damit man irgendwie bei Eingriffen ins Gehirn oder so mal üben kann, bevor man daran geht? Würde mir auf jeden Fall tun
für meinen. Nee, also wirklich üblich nicht. Also ich kenne irgendwie einen Radiologen, der hat ja für Fun mal ein paar Mal gedruckt. Aber was durchaus aber üblich ist, die quasi digital im OP verfügbar zu haben. Und dann guckt man halt auf die Wand und sagt so, ne, hier so, das sind die Achsen, da kommen wir irgendwie durch. Aber irgendwie ausgedruckt, irgendwie neben den Patienten liegen oder so, ist nicht der Standard, nein. Oder als Grundlage für interoperative Navigationssysteme mit Markierungen am Patienten und das wird dann gematcht. Aber wird also ausgedruckt? Nein. Sowas macht kein Mensch.
Inwieweit kann man bei solchen Geräten Hardware durch Software austauschen? Also ist das alles fest gekoppelt oder?
Nee, ist nicht fest gekoppelt tatsächlich. Also gerade die MRTs erfahren relativ viel Modellpflege und werden im Laufe der Zeit signifikant besser, was da an Bildern rausfällt, aber weil die Software besser wird. Hängt halt immer vom Hersteller ab, wie gewillt er da ist, da seine Modelle über Jahrzehnte im Zweifel zu upgraden. Aber Upgrade-Pfade existieren grundsätzlich.
Keine Frage, aber eine Anmerkung, weil vorher eine Frage war wegen diesem Scanner am Flughafen, warum muss ich meinen Laptop nicht mehr rausnehmen? Zumindest zu dem Scanner, wo man so sein Handgepäck durchmacht, hat auf YouTube der Kanal Real Engineering ein Video gemacht. Ich kenne mich da zwar nicht so gut aus, aber ich fand das ganz gut. Das erklärt es so einigermaßen.
Weitere Fragen?
Kannst du vielleicht dazu kommentieren, man liest öfter mal auch, dass die Diagnose durch KI in Zukunft stattfinden wird, auch von eben diesen Bildquellen. Gibt es da was wirklich, was in der Realität schon angekommen ist oder noch nicht wirklich?
Also als Forschungsprojekte gibt das relativ breit. Und eigentlich ist das eine gute Domäne eigentlich für so diese ganzen KI-Dinge, weil das halt Mustererkennung und wir gucken halt nach Abweichungen im Muster. Das klappt softwaremäßig tatsächlich ganz gut. Ich glaube, in den USA ist sogar schon irgendwas davon zugelassen, als Hilfssystem zumindest. Das Problem ist halt immer, das wird dann zum Medizinprodukt und es hat Haftungskonsequenzen. Und du musst ja mit deiner Software dann schon sehr, sehr sicher sein, dass das, was da rausfällt, auch dem entspricht, was das angibt, dass es ist. Weil im Zweifel verklagt dich jemand wegen Körperschaden, weil du irgendwas übersehen hast in deiner Software oder deine Software was übersehen hat. Wenn das geklärt ist, also wird die nächsten Jahre definitiv in der Radiologie Einzug erhalten. Aber eher als Assistenzsystem mit so, guck mal hier hin, Herr Radiologe, das sieht komisch aus, sagt der Computer.
Ja, auch nur kurze Anmerkungen. Also in unserer Radiologie machen wir das auch. Also da ist halt irgendwie so ein Ding, das macht so einen Kreis um irgendwas rum, schaut da nochmal hin, das sieht fischig aus. Oder halt, dass man kann beim Schlaganfall irgendwie besondere CT-Sequenzen fährt und dann halt eventuell kein KM braucht, weil man dann anhand von irgendwelchen Spezialabweichungen, die ein Mensch nicht sieht, dann so ein bunt leuchtendes Bild generieren kann, wo man sagen kann, okay, da lebt vielleicht noch ein bisschen Hirn, da lohnt es sich nochmal nachzugucken. Aber wie gesagt, dass irgendwann man einfach die CD in eine KI reinliest und dann am Ende sagt so, ja, hier ist die Diagnose, das wird wahrscheinlich auch viele Jahre, glaube ich zumindest, nicht passieren.
Es sei denn, irgendjemand ist da sehr mutig, sehr überzeugt von seinem Produkt und denkt sich so, YOLO, wir machen das jetzt. Ja.
Weitere Fragen? Falls dem nicht so ist, vielen, vielen Dank für diesen interessanten Talk und das extensive Q&A.
Ja, bitte.